Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total. Es ist mein allererster Vortrag auf einer Messe. Also insofern auch was ganz Besonderes für mich. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, dass ich ja normalerweise eigentlich immer nur in meinem Studio sitze in München. Also so ein abgedunkelter Raum und dann rede ich da in so eine Kamera rein. Also im Wesentlichen rede ich da mit mir selber. Und insofern ist das eine ganz neue Erfahrung jetzt hier vor echten Menschen. Also ja, mal sehen, vielleicht hat das ja sogar so ein bisschen was Therapeutisches dann. Ne? Wollen wir mal schauen. Jedenfalls will ich das hier als Impulsvortrag verstanden wissen. Also das vielleicht nochmal die Spielregel. Das ist ein Impulsvortrag. Bedeutet, ihr sollt hinten raus hoffentlich irgendwie ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen drauf rumdenken können. Also es ist einfach nur ein bisschen Gedankenfutter. Also nehmt das keinesfalls alles hier für bare Münze, was ich erzähle. Ja, also das wäre das Schlechteste, was wir machen können. So, also, upsala, Entschuldigung, meine eigene Tasche. Willkommen in der VUCA-Welt, heißt der Vortrag. Investieren in einer neuen Ära. Und ausgehend von diesem Konzept VUCA, das ist so eine Art Zustandsbeschreibung für die Welt und die Zeit, in der wir gerade leben, möchte ich meine eigenen Gedanken zur Geldanlage und wie ich mein Portfolio strukturiere und welche Gedanken ich mir da aktuell mache, möchte ich euch dann halt einfach mitgeben, ja? Also bedeutet, das ist eigentlich eine sehr persönliche Geschichte, aber am Anfang müssen wir halt so ein ganz kleines bisschen auf diese Metaebene gehen, okay? Also ich verspreche euch, es wird so trocken wird's nicht, wie es sich jetzt vielleicht im ersten Moment anhört, ja? Aber die große Frage ist, in was für einer Zeit leben wir denn eigentlich? Und meine These ist ganz simpel, dass Geldanlage in der heutigen Zeit, in der wir leben, viel, viel komplexer und auch schwieriger geworden ist, weil sich die Umfeldbedingungen verändert haben, ja? Und eigentlich Geldanlage eine komplett neue Sportart sozusagen geworden ist. Also zumindest mal im Vergleich zu den 10er Jahren. Und das würde ich nachher, wie gesagt, mit dem Akronym VUCA einfach mal umschreiben. Aber lass das jetzt erstmal kurz sacken. Also in was für einer Zeit leben wir? Wir sind meines Erachtens nach aktuell im Begriff, in eine neue Weltordnung einzutreten. Und das klingt immer so ein bisschen, oh, so ein bisschen verschwörungstheoretischer Kontext und so. Aber ich will das explizit nicht in diesem Kontext verstanden wissen. Und kommt rein. Nicht in diesem Kontext verstanden wissen, sondern wir müssen jetzt einfach erstmal kurz zurückspulen. Und zwar zum Anfang der 90er Jahre. Zusammenbruch Sowjetunion, Wiedervereinigung Deutschland, Kalter Krieg war vorbei. Da hat ein relativ renommierter US-Politologe namens Francis Fukuyama hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Das Ende der Geschichte. Und Fukuyama hat da proklamiert, also hat nicht proklamiert, dass quasi die Geschichte jetzt komplett vorbei ist, dass der Weltenlauf nicht mehr weitergeht, sondern er hat da in diesem Buch die These vertreten, nach dem Kalten Krieg sind die Konzepte liberale Demokratie plus Kapitalismus, also im Wesentlichen Freihandel, als die beiden siegreichen Systeme aus dem Kalten Krieg hervorgegangen und diese Kombination wird jetzt dauerhaft weiter bestehen. Also liberale Demokratie plus Kapitalismus gleich best. Es kommt nichts mehr. Und jetzt 35 Jahre später, also heute, kann man eigentlich sagen, der gute Mann lag irgendwie schon ein bisschen falsch, oder? Weil aktuell sehen wir es so, dass sowohl die liberale Demokratie als auch der Freihandel aktuell extrem herausgefordert werden. Also wir haben es beim Freihandel ja schon nach Corona gesehen, dass also Lieferketten neu auf den Prüfstand gestellt worden sind. Unsere ehemalige Bundesaußenministerin hat proklamiert, dass ein De-Risking oder auch ein De-Coupling stattfinden soll in Bezug auf China. Ja, und jetzt gerade haben wir Donald Trump im Weißen Haus, der irgendwie, sagen wir mal, eine doch recht offensive Zollpolitik betreibt. Ja, und das haben wir jetzt alle gerade auch zu spüren bekommen. Und das sind eigentlich nur Symptome dessen, dass die USA quasi ihre Rolle in der Welt sozusagen ja verteidigen müssen, weil sie sich herausgefordert sehen, vielleicht sogar provoziert sehen. Ja, In der Nachkriegsordnung waren die Amerikaner die Leader in militärischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht, in technologischer Hinsicht. Ich meine, wenn man auf den Aktienmarkt schaut, dann was dominiert den Aktienmarkt aktuell? Definitiv US, oder? Ich meine, die ganzen Mag 7. Wow, die ganzen Billionenkonzerne. Es gibt nicht einen einzigen Billionenkonzern, der außerhalb der USA entstanden ist. Ja? Also das ist aktuell der Status quo. Und das wird aber jetzt aktuell herausgefordert, dass die USA sozusagen das Maß aller Dinge bleiben, weil China in den letzten Jahren einen riesigen Bedeutungszuwachs in der Welt erhalten hat. Und eigentlich kann man auch sagen, insgesamt BRICS Plus, also diese BRICS Plus Initiative, ja, wo man immer so drauf schaut, ja, das sind irgendwie so Schwellenländer irgendwie. Aber man muss sich mal klar machen, dass wir reden da über China, wir reden da über Indien. Also das sind riesige Märkte, riesige Bevölkerungen. Und insofern ist das gerade natürlich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für die Amerikaner oder für den Westen insgesamt, ja. Und das ist das, was ich damit meine, dass wir uns gerade im Übergang zu einer möglicherweise neu formierten Weltordnung in Anführungszeichen befinden. Das ist hochspannend einerseits, weil ich meine, wir sind gerade live dabei, wie so zwei Großmächte, die mehr oder weniger fast gleich stark sind, um die Vormachtstellung in der Welt ringen. Ich meine, wow, wann hatte man das schon mal? Wir sind gerade live dabei. Das Problem ist nur, dass das natürlich ein Prozess ist, der jetzt nicht ohne Störgeräusche vonstatten geht. Und wie gesagt, meine These ist, wir merken das jetzt gerade schon alle in unseren Portfolios. Ja, also im April haben wir es definitiv gemerkt. Und meine These ist, dass das weitergehen wird. Also wir werden, dieser Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Also meines Erachtens nach ist das Ding vorbei. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren eine sehr, sehr, sehr politische Börse erleben. So, das sind die ersten beiden Punkte. Und ich hoffe, das ist klar geworden. Wir haben zusätzlich die Situation, dass wir eine rasante Innovationsdynamik haben, die echt seinesgleichen sucht. Weil, ich meine, vorangegangene industrielle Revolutionen, das waren ja also erstmal Zeiträume, die über Dekaden gingen, also über Jahrzehnte. Und das war immer nur eine Technologie. Und jetzt haben wir so viele Technologien auf einmal wie noch nie. Ich meine, seit 2,5 Jahren reden wir über das Thema KI und ChatGPT und so weiter. Und jetzt reden wir schon über den nächsten Disruptionsfaktor, der möglicherweise bald kommen wird. Ja, also ich glaube, wer hat gestern Zahlen gemeldet? D-Wave, oder? 50% an einem Tag? Also Quantencomputer. Und es passiert so viel gleichzeitig. Wir haben so viele Blockchains, wo man immer nur denkt, ja, das sind ja irgendwelche Shitcoins oder so, werden da drauf getradet. Aber ganz ernsthaft, diese Blockchains, die haben ja reale Anwendungsfälle und die werden auch für massive Umwälzungen in der Finanzindustrie sorgen. Ja, aber das Ding wird immer schneller und es findet sehr, sehr viel unterschiedliche technologische Umschwünge finden gerade gleichzeitig statt. Und dann haben wir noch die Situation, dass 2022 einen kompletten Trendbruch markiert hat. Weil einerseits ist die Inflation zurück und wenn die Inflation zurück ist, was dann auch automatisch mit zurück, der Zins. Also diese Nullzinswelt, die wir in den 10er Jahren hatten, wo alle Assetpreise irgendwie nach oben geschnellt sind, Immobilien, Aktien, Krypto und so weiter, wo es eigentlich fast in der Rückschau ziemlich leicht war, sehr viel Geld zu machen und sehr viel Geld zu verdienen, das wird sich verändern. Weil die Inflationserwartung wird auch die Zinserwartung steuern und die Zinserwartung hat massiven Einfluss darauf, wie sich Aktienmärkte bewegen. Ja? Also diese Boom- und auch diese Bust-Zyklen, die werden höchstwahrscheinlich in einer viel höheren Dichte in den nächsten Jahren auftreten. Also mir ist auch nochmal ganz wichtig, ich rede jetzt hier nicht über die nächsten Wochen oder die nächsten Monate. Also ich rede jetzt hier tatsächlich über die Metaebene, also quasi über einen langfristigen Zeitraum. Und jeder von euch kann das auch erstmal anders sehen, ne? Also das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ein Impulsvortrag. Aber ich glaube, ich habe ganz valide Gründe dafür, dass die 20er Jahre definitiv schwerer sind. Und das sind jetzt erstmal meine vier Feststellungen. Und das ist das, was ich mit dieser VUCA-Welt beschreibe. Also VUCA ist ein Begriff, den ich mir auch nicht selber ausgedacht habe. Jetzt müssen wir wieder zurückspulen. Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts haben Militärexperten in den USA diesen Begriff geprägt, weil sie nämlich einen ganz anderen Blick als Fukuyama hatten. Die haben nämlich gesagt, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion werden wir in eine Phase hineintreten, die geprägt ist von sehr viel Volatilität, von Unsicherheit, von Komplexität und von Ambiguität, das ist Mehrdeutigkeit. Man kann man auch übersetzen mit meinetwegen Ambivalenz, wenn Ambiguität vielleicht ein bisschen zu kryptisch klingt, ja. Und dieser Begriff ist dann erstmal wieder in der Schublade verschwunden und dann haben irgendwelche schlauen Management-Beratungsteams haben das dann in den 10er Jahren wieder hervorgeholt und sind dann zu den Vorständen von den großen Unternehmen gegangen und haben gesagt, hey, wir sind jetzt in der VUCA-Welt, weil ich meine, aktuell ist es super schwierig, CEO von einem Unternehmen zu sein. Ich meine, glaubt ihr, das ist gerade sehr, sehr spaßig, irgendwie CEO bei Mercedes zu sein? Ich glaube nicht, ne? Bei Rheinmetall, ja, das ist gut. Übrigens, kurze Eigenwerbung. Morgen ist jemand bei The Dip, bei der Liveaufnahme. 2, 3, 4, Sebastian Hell ist auch. Ein Applaus für Sebastian Hell, der auch im Publikum ist. Dein Applaus, Sebastian. Ja, gerne. Genau, da reden wir über Rheinmetall. Rheinmetall versus Palantir. Wer ist Team Palantir? Drei. Wer ist Team Rheinmetall? Und der Rest enthält sich? Okay. Also, CEO von einem Unternehmen zu sein. Diese Management-Beratungsteams sind also zu den Vorständen gegangen und haben gesagt, hey, passt auf, aktuell sind diese ganzen technologischen Umschwünge, die passieren, zum Beispiel in der Autoindustrie, also Elektroantrieb, Wasserstoff war ja auch nochmal mit im Rennen, dann das autonome Fahren und so weiter. Ihr seid gerade sozusagen wie so Piloten in einem Flugzeug, hinten drin ist die Belegschaft sozusagen und ihr steuert gerade dieses Flugzeug, also euer Unternehmen, quasi in eine ganz dichte Nebelwand hinein. Und ehrlicherweise finde ich dieses Bild ziemlich stark und sogar ziemlich treffend für das, was wir aktuell auch in unseren Portfolios erleben. Also lasst uns gerne auch nachher darüber diskutieren, ob ihr da möglicherweise eine andere Haltung habt. Also Fragen können wir sehr, sehr gerne später machen. Ich würde das jetzt einfach nur einmal ganz kurz meinen Punkt hier versuchen zu machen. Also wir werden jetzt in eine Phase eintreten, wo unsere Portfolios massiv volatiler laufen werden, wo wir insgesamt viel mehr Unsicherheit unterliegen, wo wir viel mehr Komplexität zu managen haben und wo gewisse Ambiguitäten bestehen oder Ambivalenzen oder wo sich so alte Ungewissheiten auflösen. Und wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass der Zins zurück ist, dass die Inflation zurück ist und dass halt eine massive Geldausweitung stattgefunden hat, eine Geldmengenausweitung, Entschuldigung, eigentlich in den nächsten Jahren auch eigentlich weitergehen muss, weil wenn die Geldmenge sehr, sehr hoch ist, dann sind ja auf der anderen Seite sind ja irgendwie Schulden, die bedient werden müssen, beziehungsweise die gezahlt werden müssen. Also eigentlich kann der Zins gar nicht mehr so ganz krass nach oben hinlaufen. Und das ist eine Situation, die, wie gesagt, meines Erachtens nach dazu führt, dass wir mit viel mehr Schwankungsbreite in unseren Portfolios zu rechnen haben. Gleichzeitig haben wir viel mehr Unsicherheit wegen diesem Zweikampf zwischen den USA und China und wegen diesen ganzen technologischen Umschwüngen, die aktuell stattfinden, wo wir auch die ganze Zeit up-to-date sein müssen. Und dann haben wir es mit einer Situation zu tun, die irgendwie ziemlich komplex ist, aber wo wir eigentlich auch alle samt gar nicht so einen echten Durchblick haben. Ich meine, wow, das ist ganz schön anstrengend, irgendwie die ganze Zeit so auf, nicht auf Sendung zu sein, aber einfach zu wissen, was passiert denn gerade. Insbesondere sind das ja immer nur so einzelne Content-Pieces, die man so aufsammelt und die sich irgendwie aber nie so richtig zu etwas Zusammenhängenden irgendwie zusammenfügen, ja? Also man hat irgendwie, hier hat Trump was getweetet, da sind irgendwie Zahlen rausgekommen, da pusht Elon Musk irgendeinen Shitcoin und irgendwie, aber was wirklich los ist sozusagen, Das erfasst man häufiger gar nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, und dazu komme ich gleich nochmal, sehr, sehr wichtig, meines Erachtens nach, diese Metaebene, auf diese Metaebene zu gehen. Das ist meines Erachtens nach komplett, also viel, viel wichtiger, als sich zu überlegen, ja, machen wir nochmal Palantir oder Rheinmetall irgendwie. Ja, also das heißt, diese Metaebene erstmal einzunehmen und diese Vogelperspektive zu haben, ist in meinen Augen viel, viel wichtiger. Und jetzt komme ich zu einem ganz interessanten Punkt irgendwie, dass sich so alte Gewissheiten auflösen. Also komisch, ne? Anfang April, die Aktienmärkte brechen ein und eigentlich hätte Bitcoin ja auch in der Theorie einfach mal 30% tiefer stehen müssen, oder? Total komisch, dass Bitcoin sich so stark gehalten hat. Also weil wir alle haben doch immer gesagt, also wenn die Geldmenge steigt und die Märkte im Risk-On-Modus sind, dann wird auch Bitcoin super gut performen. So. Aber warum brechen die Aktienmärkte jetzt ein und Bitcoin kriegt auf einmal so eine Art Status als Risk-Off-Asset? Also es ist aktuell noch nicht aus meiner Sicht so richtig klar, was ist es denn jetzt eigentlich? Also wir haben wahrscheinlich viel mehr Datenpunkte dafür, dass es ein Risk-On-Asset ist. Aber eigentlich gibt's auch ein paar Datenpunkte dafür, dass es auch ein Risk-Off-Asset sein könnte. Weil nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine hat Bitcoin eigentlich auch gar nicht schlecht performt. Und als wir die Bankenkrise im März 2023 hatten, hat Bitcoin auch sehr, sehr gut performt. Also bedeutet, das ist noch nicht so richtig klar, was es jetzt eigentlich ist. Also es ist irgendwie so eine Art Hybrid. Dann hatten wir die Situation, dass wir sehr lange eine inverse Zinsstrukturkurve hatten. Ihr wisst, was das ist, oder? Ja? Okay. Also ganz kurz nur für diejenigen, die es nicht wissen. Also wenn die Zinsen für langlaufende Anleihen oder die Rendite niedriger ist als die Rendite von kurzlaufenden Anleihen, also zum Beispiel ein Jahr, dann ist das eine inverse Zinsstruktur. Also das kurze Ende sozusagen hohe Rendite, das lange Ende niedrige Rendite. Und das ist ungefähr so, als würde der Kapitalmarkt einfach einen Handstand machen. Ja, das ist einmal den Kapitalmarkt auf den Kopf gedreht. Total irre, oder? Und was total seltsam dabei ist, ist der Umstand, dass wir eigentlich diese Zinsstrukturkurve, also diese inverse Zinsstrukturkurve ziemlich lange hatten und die Aktienmärkte trotzdem richtig stark gerannt sind. Und das ist total seltsam, weil eigentlich, wenn du einen Handstand machst, so dann, also A, kommst du da nicht besonders weit, also einen Marathon solltest du damit nicht laufen wahrscheinlich, und einen 100-Meter-Lauf gewinnst du auch nicht gegen Usain Bolt. Also bedeutet, diese Situation, inverse Zinsstrukturkurve, ist wie Kapitalmarkt auf dem Kopf und trotzdem ist die Börse gerannt. Super strange. Und gleichzeitig ist diese inverse Zinsstrukturkurve normalerweise eigentlich auch ein einigermaßen verlässlicher Rezessionsindikator, ist aber nicht gekommen. Ja, dann haben wir außerdem noch den Umstand, dass wir aktuell ja ein erhöhtes Zinsniveau haben. Also ich glaube, was kriegst du bei 10-jährigen US-Bonds? Irgendwie 4,2% gerade. Ja. Und Gold macht irgendwie ein neues Allzeithoch. Wie komisch ist das? Ich meine, ein Asset, was dir überhaupt keine Zinsen gerade bezahlt, du kriegst eigentlich relativ risikofrei 4,2%, also zumindest das so das alte Narrativ, und Gold performt auf einmal alles weg. So, das ist irgendwie, ist das halt auch irgendwie, da passen so Sachen, die früher oder die eigentlich mal als gewiss galten, die lösen sich möglicherweise jetzt gerade auf. Und das bedeutet, wir haben es also aus meiner Sicht mit dieser VUCA-Welt jetzt gerade zu tun. Und deswegen sage ich, dass wir VUCA jetzt nehmen müssen als Begriff und umdeuten müssen. Was meine ich damit? Also wir nehmen mal das V, das vorher für Volatilität stand, und machen daraus die Vision. Also ich glaube, dass jeder, der aktuell Geldanlage betreibt, dass es super wichtig ist, sich ein ganz langfristig konkretes monetäres Ziel zu setzen. Also dass man wirklich sagt, mit 60 oder meinetwegen mit 65 möchte ich 500.000 Euro haben. Okay, da hole ich jetzt mit 500.000 Euro hole ich keinen ab.
Was ist so langfristig der Euro?
Wie bitte?
Was ist so langfristig der Euro noch wert?
Ja, gut, aber deswegen investiert man ja, ne? Also das ja. Also nochmal, ein langfristiges monetäres Ziel. 500.000 Euro oder 500 Millionen Euro. Mit 60, so ganz realistisch jetzt einfach mal. Nein, also ich meine das wirklich ernst. Also sorry, dass ich jetzt irgendwie... Also ich mache den Take nochmal. Also langfristiges monetäres Ziel, das kann eine Depotgröße sein, die ich anstrebe. Das kann aber auch so etwas sein wie, ich möchte 20.000 Euro Dividende pro Jahr bekommen. Ja. Und das ist nämlich so, dass du dann wirklich auch ein Navigationsgerät sozusagen hast. Aber wenn du... einfach nur anfängst mal zu investieren, weil du weißt, oh ja, ich muss ja was machen oder ich mach mal hier ein bisschen was und mal da ein bisschen was. Das ist ungefähr so, als würdest du ins Auto steigen und die ganze Zeit nur die Straße rauf und runter fahren, weil du nämlich kein Ziel hast. Ja, du sitzt im Auto, verbrauchst Benzin, irgendwie verbrauchst Zeit, aber du kommst irgendwie nirgendwo hin. Und das bedeutet, wenn du jetzt Geldanlage betreibst, dann musst du dir aus meiner Sicht ein Ziel setzen. Und ich übertrage das jetzt nochmal. Also ich wohne in München. So ein Ziel könnte halt sein, ich will mit meiner Investmentreise irgendwie nach Hamburg. Aber wenn du auf Höhe Frankfurt oder so angekommen bist und dann sagst, ah nee, Berlin ist aber doch interessanter oder Paris, ja, dann können sich ja Ziele auch ändern. Also nur weil du jetzt heute festgelegt hast, also dieser Betrag X, ich sag jetzt einfach nochmal 800.000 Euro, mit 60 oder mit 65 oder so zu haben, das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein. Ja, das kann sich ja auch ändern. Aber du hast erstmal was, womit du losfahren kannst, weil du dann wirklich auch ein Ziel und einen Sinn und einen Zweck hast und nicht nur irgendwie so ein bisschen mal so, oh ja, lalala, hier mal Rheinmetall, Hebel 10 und irgendwie sowas. Also, ich denke, der Punkt ist klar geworden. Dann machen wir aus dem U, was vorher für Unsicherheit stand, die Umsicht. Also ich glaube, Risikomanagement wird in den nächsten Jahren noch wichtiger werden, als es ohnehin schon sowieso war. Und zwar insofern, weil die Volatilität zunimmt. Und Risikomanagement findet wann statt? Bevor man überhaupt den ersten Kauf macht. Also bevor man überhaupt den Kaufknopf drückt. Ja, also das heißt, du musst dir vorher im Vorfeld schon klar darüber sein, was ist denn eigentlich meine Risikotragfähigkeit und wie unterscheidet sich zum Beispiel eine Coca-Cola von einer Palantir und so weiter. Also Risikomanagement ist einerseits eine super komplexe Angelegenheit, andererseits aber halt auch sehr, sehr wichtig, weil wir halt diese erhöhte Volatilität haben werden. Und das bedeutet, diese Volatilität auszuhalten, das ist ein Muskel aus meiner Sicht, den wir jetzt in den nächsten Jahren extrem trainieren müssen. Ja? Dann machen wir aus dem K, was vorher für Komplexität stand, machen wir die Klarheit, weil wenn du diese Klarheit hast darüber, was eigentlich jetzt gerade so stattfindet, also wenn du, wir machen jetzt den ersten Schritt hier gerade, wenn du rausgezoomt hast auf die Metaebene und dir dann klar geworden bist, also okay, das ist die Zeit, in der wir leben und das hat sozusagen Auswirkungen auch auf den Kapitalmarkt und die Umfeldbedingungen sind anders, damit hast du den ersten Schritt schon mal gemacht. Und dann kannst du nämlich ausgehend davon, wenn du dir darüber im Klaren geworden bist, halt wirklich auch mit der Maßgabe, okay, ich habe jetzt dieses Ziel, ja, das langfristige monetäre Ziel, kann ich dann halt auch mein Portfolio viel, viel besser aufstellen. Und ich bin auch in der Lage, dann diese Volatilität möglicherweise besser auszuhalten. Und das ist so, also ich bekomme sehr viele E-Mails und ich bekomme auch sehr viel so Depots zugeschickt. Und ja, wow, was sich da so alles ansammelt. Also das ist manchmal so, als würde man irgendwie ja eine Tür aufmachen und dann landet man in so einer Messi-Wohnung, weil, hey, was du da irgendwie, das sind ja 150 Positionen oder so in einem Depot, was 50.000 Euro ist. Also das ist schon irgendwie krass, weil das ist manchmal halt einfach irgendwie ein bisschen Ziel und ein bisschen planlos zusammengestellt. Also so ein bisschen Kraut und Rüben. Und kommen Sie ruhig rein. So, also man muss sich darüber klar sein, wie möchte man denn eigentlich investieren? Und da ist aus meiner Sicht die Core-Satellite-Strategie die beste Strategie, die man anwenden kann. Ich werde das gleich auch noch mal ein bisschen näher erläutern und explizieren. Und dann kann man aus dem A, was ja vorher für diese Ambivalenz oder diese Ambiguität stand, kann man die Agilität machen, weil wir glaube ich, in der Lage sein müssen, zwar mit einer gewissen Haltung dem Markt gegenüberzutreten und wie gesagt auch mit einer gewissen Struktur, die wir in unser Portfolio bringen, aber dass wir halt gleichzeitig uns so eine Flexibilität auch bewahren, um dann also die Chancen, und es wird sehr, sehr viele tolle Chancen in den nächsten Jahren geben an den Märkten, um diese Chancen dann auch entsprechend irgendwie für uns bestmöglich zu nutzen. Also das ist das, was ich sozusagen mit dieser Umdeutung des VUCA meine. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal quasi 7 Tipps mitgeben anhand von meiner eigenen Geldanlage. Also sagen wir mal nicht 7 Tipps, aber so 7 Gedanken, die ich mir gerade mache. Also ich investiere mit der Core-Satellite-Strategie und mein Core macht aktuell 70% aus. Ich würde aber raten, einfach Pareto-Prinzip zu machen, also 80-20. Ich glaube, das ist eine ganz gute Losgröße, die man im Portfolio machen kann. Und Core, was ist der Core? Also der Core sind bei mir meine ETF-Sparpläne. Habe ich ja gleich hier noch den nächsten Punkt. Also das sind meine ETF-Sparpläne. Das sind ein paar hochqualitative Einzelwerte, Einzelaktien. Das ist Gold. Und bei Bitcoin bin ich mir aktuell noch nicht sicher, ob ich es dann tatsächlich auch in den Core einbuche oder ob ich das eher als Satelliteninvestment sehe. Ja. Und 80% laufen also wirklich langfristig mit der Maßgabe Buy and Hold and Check, läuft im Wesentlichen einfach durch. Und wenn sich halt, ja, wenn wir wieder ein paar Drawdowns sehen an den Märkten, dann bin ich auch gewillt, sozusagen wie Sebastian, der macht das auf, wenn die Märkte runtergehen, zack, gibt er halt einfach nochmal eine zusätzliche Tranche mit rein. Und das findet im Wesentlichen bei mir ähnlich statt. Aktuell habe ich folgende ETF-Sparpläne drin. Also ich habe 40% den MSCI World, mit der SRI-Komponente aber, da war mir aber die Nachhaltigkeit nicht so wichtig. Aber ich habe halt sehr lange den Nasdaq 100 bespart, tue das jetzt aktuell nicht mehr. Das ist halt etwas, was ich jetzt einfach, das ist ein ziemlich großer Brocken bei mir und den fütter ich ab und zu einfach auch nochmal mit an. Ja, also wenn ich der Meinung bin, dass ich mal wieder eine einigermaßen günstige Gelegenheit ergibt. Deswegen wollte ich halt nicht diese ganz krassen Überschneidungen von den Top-10-Positionen im Nasdaq und im klassischen MSCI World mit drin haben. Und deswegen habe ich mich für die MSCI World SRI-Variante entschieden, weil da zum Beispiel Amazon beispielsweise auch gar nicht drin ist. Oder was ist noch nicht mit drin? Alphabet ist auch nicht mit drin. Habe ich übrigens auch als Einzelaktienposition im Core-Portfolio. Und genau, das ist halt der Grund, warum ich den MSCI World mache, mit 40% Gewichtung aktuell und halt sagen kann, ja, aber warum ist denn das so wenig, 40%? Ja, weil ich halt eigentlich schon relativ viel USA habe. Und das ist jetzt mein Take, den ich machen möchte. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ratsamer sein könnte, ein bisschen weniger USA tatsächlich im Portfolio zu haben. Auch wenn sich das jetzt aktuell vielleicht kontraintuitiv für euch anfühlen mag. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt auf die Historie schaut, auf die reinen Daten, dann gab's nichts Besseres. Dann sind US-Aktien ein absolutes Must-Have. Bleibt auch ein Must-Have, aber vielleicht ein bisschen runtergelevelt in der Gewichtung im Gesamtportfolio. Ja, also das wäre so meine Idee dabei. Deswegen, also ich habe 30% Emerging Markets und 30% Euros Europe Stock 600. Also das ist, also diese 40-30-30, das ist die Aufteilung meiner Sparraten. Ja, also nochmal, Nasdaq ETF nicht mehr bespart, großer Brocken, wird nur ab und zu ein bisschen angefüttert. Und das sind meine 3 ETF-Sparpläne, die jetzt quasi dauerhaft durchlaufen und die ich auch never ever anrühren würde. Also egal, was passiert, da würde ich irgendwie nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht die Sparrate, da die Gewichtung nochmal zu verändern. Aber eigentlich ist das jetzt erstmal ein ganz klassisches Weltportfolio. Also eigentlich ist das plain vanilla. Keine großartigen Smart-Beta-Faktoren, keine großartigen Branchen-ETFs, irgendwas beigemischt. So, das ist aber diese langweiligen Geschichten, das ist das, was am Ende des Tages das Geld bringt. Also zumindest auf die nächsten Dekaden. Das ist das, was jeder machen muss und einfach, egal was in der Welt passiert, stumpf durchlaufen lassen. Es kann wirklich so einfach sein. Dann, All-in-Aktien geht nicht mehr. Also wenn man sich auf die 10er-Jahre, wenn man die 10er-Jahre jetzt mal anschaut, dann war es eigentlich ratsam, wenig Asset-Klassen-Diversifikation zu machen, weil du eigentlich, wenn du nur eine einzige S-Klasse gemacht hast, dann die meiste Rendite gemacht hast. Also das kann sowohl für Immobilieninvestoren gelten. Also ich glaube, in den 10er Jahren sind auch viele mit Immobiliengeschäften durchaus sehr, sehr wohlhabend geworden. Das kann aber auch mit Krypto. Ich meine, eigentlich wäre es das Beste gewesen, irgendwie ja 2013, 14 oder so, 100% seines Portfolios in Bitcoin zu stecken. Und dann, ja, dann würde man hier auch nicht mehr sitzen. Dann wäre man wahrscheinlich auch am Strand irgendwo. Und aber das ist meines Erachtens nach nicht mehr ratsam. Also war sowieso ohnehin niemals ratsam unter Risikogesichtspunkten. Aber ich glaube, all in Aktien, das geht nicht mehr oder nicht mehr so leicht. Es macht definitiv Sinn, andere Assetklassen noch mit ins Portfolio beizumischen. Dann ist auch ganz wichtig, und das habe ich eben mit dieser Analogie mit der Messi-Wohnung schon anklingen lassen, es macht keinen Sinn, es zu übertreiben mit der Diversifikation. Ja, also stell lieber deine Mannschaft so zusammen, dass du jeden irgendwie im Blick hast und zu jedem Einzelnen auch was sagen kannst. Ja, also wenn du nachts geweckt wirst und du hast eine Alphabet im Portfolio, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du so ein paar Punkte auf jeden Fall im Kopf hast, so was machen die, welche Geschäftsbereiche haben die, wachsen die nicht oder so. Ja, weil wenn man irgendwie 150 Einzelpositionen oder so etwas macht, also das macht überhaupt keinen Sinn, weil dafür hat der liebe Gott ja ETFs erfunden. Also das ist das Ding, also zu jedem einzelnen Wert in der Lage zu sein, was sagen zu können. Und der Core, das ist sozusagen deine Stammmannschaft, wenn wir es jetzt in dieser Fußballmetapher weiterlaufen lassen. Und die Satelliten, das sind sozusagen deine Einwechselspieler. Die bringst du mal rein, wenn es irgendwie Sinn macht, irgendwie nochmal einen guten Stürmer jetzt in den letzten 10 Minuten zu haben, der vielleicht nochmal für ein bisschen Unruhe sorgt. Oder du bringst vielleicht nochmal einen Verteidiger mit rein, weil du irgendwie den Sieg jetzt einfach mit nach Hause nehmen willst. Das ist sozusagen diese Analogie. Fokus behalten und jeden Spieler, den du reinnimmst, kennen. Ja? Dann würde ich sagen, Cash ist kein Trash. Also wer hat eigentlich diesen Spruch geprägt? War das Ray Dalio? Ich glaube, Ray Dalio hat das mal 2020 gesagt. Ne? Ja, genau. Sehe ich ehrlicherweise nicht so, weil Cash sorgt für Opportunitäten. Und das ist mir auch total egal, ob da irgendwer dann sagt, ja, aber wenn du zu viel Cash hast, dann lässt du viel zu viel Rendite liegen. Aber ja, who cares, du kannst es ja anders machen. Also ich glaube, dass Cash für Opportunitäten sorgt. Und insbesondere im April waren, glaube ich, also Anfang April, jetzt in der ersten Aprilhälfte, waren oftmals die größten Probleme darin, und da kamen auch die meisten Fragen, zum Beispiel auch bei uns in der Buy the Dip App, so hey, ja, Mist, wie macht ihr das denn immer mit dem Nachkaufen? Warum habt ihr denn immer Cash und so weiter? Also ich bin hier gerade 100% investiert, ich nehme den Drawdown jetzt irgendwie Vollgas mit. Ja, also man sollte es nicht übertreiben. Also ich glaube, das, was ich jetzt aktuell hier habe, 22%, das ist schon durchaus viel. Ja, möglicherweise auch zu viel jetzt gerade, aber aktuell fühle ich mich ehrlicherweise damit ganz wohl, weil das mir halt einfach die Möglichkeit gibt, den nächsten Bärenmarkt, und ich glaube, dass der nächste Bärenmarkt etwas schneller kommt, als viele das aktuell glauben, dann also auch vernünftig nutzen kann. Ja, vielleicht liege ich auch total falsch und ich lasse super viel Rendite liegen, aber trotzdem, es geht ja um mein eigenes. Ach, ich habe die Sonnenbrille noch die ganze Zeit hier, habe ich gar nicht gemerkt. Also das geht ja um mein eigenes Sicherheitsbedürfnis. Und das ist ganz wichtig. Also lasst euch von diesen, das sind immer so diese YouTube-Kommentare, die dann immer kommen. Schlägt ihr denn überhaupt den Markt? Ja, mit einem ETF-Sparplan schlägst du auch nicht den Markt. Also das ist völliger Kokolores. Es geht darum, ihr müsst euch wohlfühlen. Und der Cash-Anteil muss nicht 22% sein, aber der Cash-Anteil kann durchaus auch mal 22% sein. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Aber nochmal, es ist besser, etwas mehr Cash auf der Seite zu haben als zu wenig, weil dann hast du nämlich nicht die Möglichkeit, dann auch entsprechend flexibel zu reagieren. Es sei denn, du musst wieder irgendwelche Umschichtungen in deinem Portfolio machen. Ja? So, genau, das mit den Satelliten, das habe ich, glaube ich, eben aus Versehen schon ein bisschen miterläutert. Also, da ist noch ganz, ganz wichtig, also es sind die Einwechselspieler und das ist aber auch ein komplett anderes Game. Also Lars Eriksen sagt ja immer, das sind zwei unterschiedliche Disziplinen und der, ja, wer will Lars schon widersprechen? Also der gute Mann hat einfach recht. Weil das eine, das Core-Portfolio, das ist investieren. Da beteiligst du dich, wenn du auf eine Einzelaktie gehst, an dem Wert des Unternehmens. Und im Satellitenportfolio, da handelst du den Preis. Und das ist total egal, was da irgendwie für einen Name draufpappt. Ob das jetzt eine Alphabet ist, ob das Palantir ist, ob das Mais ist, ob das Sui ist oder Silber. Es ist total egal, was da letztendlich draufsteht, weil da handle ich nur den Preis. Das ist was komplett anderes, ja? Also das muss man auf jeden Fall verstehen, was da der Unterschied ist. Und deswegen glaube ich, dass Fundamentalanalyse kombiniert mit Charttechnik aktuell eigentlich führt kein Weg mehr dran vorbei. Also früher gab es immer diesen Dualismus und diesen Glaubenskrieg, physische versus synthetische ETFs. Irgendwie, da, was haben die sich da in den Kommentarspalte da gebettelt irgendwie? Nee, physisch ist viel besser und so weiter. Und ich glaube, diese alten Glaubenskriege, die hören irgendwie auf. Also ich habe weder den Eindruck, dass früher gab es ja auch diese eine ETF-Bubble irgendwie, die dann so abschätzig auf diejenigen geschaut haben, die dann Einzelaktien machen und andersrum auch. Aber ich glaube, das hört auch gerade auf. Und das, finde ich, sollte aber eigentlich auch aufhören in der Außenwahrnehmung zwischen der Fundamentalanalyse und der Charttechnik, weil es ist kein Ja oder Nein, kein Eins oder Null, es ist nicht binär. Du kannst beides miteinander kombinieren und möglicherweise erzielst du dann sogar viel, viel bessere Ergebnisse in the long run. So, und ja, das war im Wesentlichen jetzt mein Vortrag. Also ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, können wir gerne auch noch ein bisschen sprechen. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Ich bin da, mir hat Spaß gemacht und vielen, vielen Dank.